Ich wünsche euch allen einen, oh, ich bin ganz schön laut. Ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Auch diejenigen, die von zu Hause aus zuschauen, einen schönen guten Morgen euch. Ihr wundert euch, warum der Axel heute nicht dasteht. Wir haben getauscht, der Axel wird nächste Woche dran sein. Genau. Danke fürs Lüften. Wollen wir zunächst nochmal still werden und beten miteinander. Vater im Himmel, wir danken dir für die Klarheit deines Wortes und wir danken dir, Herr, dass du uns Dinge im Voraus sagst, damit wir uns auch vorbereiten können. Wir möchten dir von Herzen für diese unaussprechliche Gnade danken, von der wir auch gerade gesungen haben. Und Herr, so möchte ich dich jetzt auch herzlich bitten, dass du zu uns redest. Hilf, Herr, dass man es gut versteht, dass man dein Wort nicht von uns stoßet, auch wenn es uns vielleicht im Herzen anstoßt oder vielleicht sogar ins Herz schneidet. Und so bitte mir, Herr, um deine Güte, dass du uns jetzt einfach die Zeit hindurchträgst. Wir möchten dir auch von Herzen danken, nochmal für die Sonntagsschulen. Danke auch, dass sich doch nur jemand gefunden hat, der jetzt auch für die größeren Gruppen da ist. Und Herr, so bitten wir dich um deinen Segen für die Sonntagsschullehrer und vor allem auch für die Kinder, die dein Wort hören. Und hab Dank, Herr, dass du ja dir Zeit nimmst für uns und zu uns redest. Ehre sei dir dafür. Amen. Wir haben heute doch das ein oder andere zum Anschauen. Ich möchte euch bitten, dass ihr eure Bibeln auch zur Hand nehmt, die ihr dabei habt. Und dass wir gemeinsam uns das Wort Gottes anschauen. Was begegnet uns jeden Tag? Es begegnen uns jeden Tag schöne Dinge und es begegnen uns auch jeden Tag traurige Dinge. So wie das Leben präsent ist für uns, so ist auch der Tod immer wieder präsent für uns. Und auch wenn wir die Augen davor verschließen, merken wir, dass er dennoch da ist und dass jeder von uns in irgendeiner Weise immer wieder damit konfrontiert wird und auch betroffen wird dadurch. Aber die Frage, die uns Menschen am meisten bewegt, ist, was geschieht 5 Minuten nach dem Tod? Was wird sein? Wo werde ich sein? Wird alles aus sein? War mein Leben nichts wert? Was geschieht danach? Und wir können Gott von Herzen dankbar sein, dass er uns über diese Frage nicht im Unklaren lässt. Wir wollen starten mit dem Psalm 90. Ich habe die Predigt überschrieben. Die Wichtigkeit der Verkündigung des Evangeliums. Die Dringlichkeit, die man in den heutigen Tagen immer mehr sieht und wie es auch früher schon dringlich war, weil jeder Mensch einmal vor diesem Schritt steht, von dieser Erde gehen zu müssen. Es gibt keinen, der lebendig von diesem Planeten kommt. Wir hoffen auf die Entrückung, ist ganz klar. Henoch war dabei, der lebendig von dieser Erde gegangen ist. Aber doch, die Mehrzahl wird von diesem Planeten nicht lebendig runterkommen. Und das ist tragisch, aber es ist eine Gewissheit. Und daher müssen wir uns damit beschäftigen. Psalm 90, wenn wir es gemeinsam aufschlagen. Ihr seid schneller, als ich das sehe schon. Ein Gebet Mose, ich lese von Vers 1 bis Vers 12. Ein Gebet Mose des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht, ehe die Berge wurden und du die Enden der Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Mensch zum Staub zurückkehren und sprichst: Kehr zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es, und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie er zu fürchten ist? Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Unsere Tage sind endlich, und die Tage deiner Freunde sind endlich. Auch die Tage deiner Arbeitskollegen sind endlich. Die Tage derer, die du lieb hast, sind endlich. Auch die Tage derer, die du nicht magst, sind endlich. Und deine Tage sind auch endlich. Sie enden hier auf der Erde mal. Denn wir werden schnell aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. In Römer 8, Vers 20 lesen wir: Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Die Schöpfung vergeht, und wir sehen das. Man fängt an als Kind, geht in die Sonntagsschule, wächst, wird größer, man wird Papa, man wird, so Gott will, Opa. Eines Tages kommt der Tag, wo wir wissen, wir haben nicht mehr lang. Man bereitet vielleicht sein Haus, man überlegt sich ein Testament. Und irgendwann kommt der Tag, wo der Herr sagt: Kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Und wohl dem Menschen, dem die Vergebungen vergeben sind, steht in dem Psalmen. Gott selbst hat die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. So begegnet uns der Tag oder uns der Tod Tag für Tag, und auch das, dass wir vergehen, begegnet uns Tag für Tag. Und wir wollen gemeinsam das Lukas-Evangelium aufschlagen, Lukas 13, die Verse 1 bis 5. Vielleicht geht's dir so, wie es mir momentan geht. Du bist fit oder du bist noch ganz jung und du sagst: Naja, stimmt, ja, das wird schon mal sein. Ja, ganz klar. Vom Verstand her weiß ich, irgendwann kommt dieser Tag, wo ich gehen muss. Aber manchmal kommt der Tod so plötzlich und unerwartet. Und manchmal sogar, wenn du im Gottesdienst bist. Und davon lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, 1 bis 5. Da heißt es, es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichtete, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, die auf die der Turm in Siloah fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Das sind erschreckende Worte. Da waren Leute, die haben gedient. Sie haben hier bei den Galiläern, sie haben ein Opfer darbracht. Und der damalige Herrscher ließ sie mitsamt ihren Opfern umbringen. Furchtbar. Was kamen für Gedanken auf? Das müssen besonders schlimme Sünder gewesen sein, dass ihnen das widerfährt. Vielleicht am Teich von Siloah. Leute versammeln sich, weiß nicht, war da, haben sie einen Turm baut oder wie auch immer, man weiß es nicht genau, ich zumindest weiß es nicht genau. Sie sind da und auf einmal fällt der Turm auf sie. 18 Mann, tot. Vielleicht waren da junge, kräftige Kerle dabei. Ein paar Frauen, die vielleicht Brotzeit vorbeigebracht haben. Wir wissen es nicht. Der Tod hat sie weggerafft. Und es kam der Gedanke vielleicht auf, der muss hier aufkommen sein, weil Jesus dem entgegnet. Das müssen besondere Sünder gewesen sein. Dass die an der Stelle und so sterben. Und der Herr Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt, nicht Buße tut, werdet ihr auf gleiche Weise hin sterben. Das ist erschreckend, was sagt er damit aus? Es ist viel schlimmer, das, was danach kommt, wenn du keine Vergebung hast und vor dem lebendigen Gott stehst, wird das danach schlimmer sein, als das, was du jetzt gerade vor Augen hast. Übrigens, das sind tröstliche Worte für, ich weiß, einer ist mal zu mir gekommen, er wollte wissen, warum seine Mutter gestorben ist, an Krebs verstorben. Und er konnte es nicht verstehen und er hat eine Stelle gelesen, wo er gemerkt hat, es ging nicht darum, wie sie gelebt hat, sondern der Tod war da und sie ist an diesen Folgen erlegen, aber nicht aufgrund einer Sünde oder so. Gell? Wir merken an der Antwort von unserem Herrn, wie dringlich diese Frage ist, was kommt nach dem Tod? Wie dringlich diese Aussage ist, tut Buße, kehrt um. Ich möchte diese Predigt nicht halten, um euch ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern damit wir als Christen erkennen, wie notwendig die Umkehr für die Leute außerhalb der Gemeinde sind. Außerhalb der Gemeinde meine ich, diejenigen, die keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben, die nicht von Neuem geboren sind. Wir können uns christlich verhalten, darüber hat der Gottfried letzten Sonntag geredet, und können eine Scheinehe führen. Eine Scheinehe ist, wenn ich auf dem Papier verheiratet bin, aber keine Verbindung zu meiner Frau oder zu meinem Mann habe. Keine Innigkeit habe, wenn ich Jesus nicht aufgenommen habe, dann ist das eine Scheinehe. Ich verhalte mich so, als ob, bin aber nicht in Wahrheit Christ, gehöre nicht dem Herrn Jesus, dann bin ich eine Scheinehe eingegangen und werde eines Tages vor der Tür stehen und klopfen und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Ja, das habt ihr vielleicht gemacht. aber ich kenne euch nicht, weil keine Verbindung zwischen uns da ist, keine geistige Verbindung. Mit dem Herrn Jesus verbunden zu sein, ein Geist mit ihm zu sein. Darauf kommt es an. So viele ihn aber aufnahmen, ins Herz aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Denen, die an seinen Namen glauben. Johannes 1, Vers 12. Lukas 12, Vers 4 bis 5. Müssen wir bloß ein paar Seiten vorgehen. Wir müssen uns vor Augen halten, dass unser Gott der Bibel, sehr zu fürchten ist. Er ist nicht der liebe Gott, er ist der liebende Gott. Aber er ist sehr zu fürchten. Der Herr Jesus spricht in Lukas 12, 4 bis 5. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Nun, durch den Herrn Jesus haben wir Vergebung unserer Schuld und Sünde. Wieso diese klare Aussage? Weil hier die Pharisäer dagegen standen. Weil Menschen sagen, du mit deinem Evangelium. Und weil manchmal so ein Goliath vor uns steht, der sagt, puh, ich sag heute besser nichts, weil sonst kriege ich eine drüber. So kann es vielleicht sein, mir ging es schon so, vor versammelter Mannschaft sagt der Chef, ja, Uli, willst du damit sagen, dass ich in die Hölle komme? Dann schluckst du? Dann sage ich, okay, ich gebe dir jetzt eine Antwort, aber du musst mir ja nicht klein ausschmeißen. Ja. So wirst du in die Hölle kommen, ohne Jesus kommst du in die Hölle. Und hätte ich irgendwas anderes gesagt, hätte ich gelogen. Vor vielen Jahren ging es mir mit einem jungen Ehepaar so. Der Mann hat seine Frau stark verteidigt und in aller Liebe, sie hat dann gesagt, so wie du redest, heißt es, dass ich in die Hölle komme. Und dann sage ich, nicht ich sag das, das Wort Gottes redet hier klar. Soll ich sagen, ja, bleib wie du bist, alles okay, mach weiter, brauchst Jesus nicht. Das wäre das Gleiche, wie wenn ihn jemand von der Klippe hinunterstoßen tät. Anstatt zu sagen, halt! Und das tut der Herr Jesus hier. Halt! Stopp! Wir haben eine Verantwortung mit dem, was uns der Herr anbefohlen hat. Mit dem, was du von ihm bekommen hast. Du hast ein Zeugnis. Du kannst davon reden, dass Jesus in dein Herz kommen ist. Du kannst davon erzählen, dass du eine Beziehung zu ihm hast. Du kannst davon erzählen, dass er dir deine Schuld vergeben hat. Du kannst darauf hinweisen, dass nach dem Tod sehr wohl ein Gott da ist. Auch wenn alles verleugnet wird. Fürchtet vielmehr den, der nach dem Töten die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Was ist die Hölle? Was ist die Hölle? Okay. Markus 9, Vers 43 bis 44. Da wird uns ein Stück weit was beschrieben. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Also muss es hier ein sehr grausamer Ort sein. Und es muss ein Feuer da sein, das nicht erlöscht. Napalm? Grausam. Es ist etwas Schlimmes, was dort sein wird. Und wenn der Herr Jesus von der Hölle redet, dann hat er einen Ort südlich von Jerusalem im Blick, Hölle oder Henna auch genannt, oder das Himnontal. Und die Juden wussten, was in diesem Himnontal war. Der König Ahas und Manasse hat dort Menschenopfer gebracht. Sie haben ihre Kinder verbrannt dort, und man nennt es auch das Tophet-Tal oder so ähnlich im Wortlaut. Da ging es um Trommeln. Da wurde laut getrommelt, dass man die Schreie der Kinder nicht gehört hat, um sie Baal zu opfern, einem Abgott. Danach, zur Zeit Jesu, war es eine ständig brennende, stinkende Müllhalde. Wie soll der Herr Jesus Hölle beschreiben? Er kann nur sagen, schau her, so in etwa. Ich mag da nicht sein. Und ich möchte auch nicht, dass einer meiner Freunde oder Bekannte oder sonst wo jemand ist. Jeremia nennt es das Würgetal. Jeremia 19, Vers 6, könnt ihr das nachlesen. Genau. Markus 8, Vers 12. Okay, ich glaube, das war die falsche Stelle. Das meine ich nicht. Eine andere Stelle wird beschrieben von dem, dort wird das Zähneknirschen sein. Vielleicht findet jemand von euch die Stelle noch. Oder ist es vielleicht Matthäus, kann auch sein. Ich vertippe mich immer wieder. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Heulen, okay, da können wir was damit anfangen, wenn jemand aus Verzweiflung heult und keinen Ausweg mehr findet. Zähneknirschen, das hat mit Matthäus, ja, wenn das für jemand vorlesen mag. Amen. Ja. Super, vielen Dank. Hier sehen wir, der Jesus beschreibt das, was dort sein wird, das Weinen und das Zähneknirschen. Wo in der Bibel finden wir noch einen Ausdruck für das Zähneknirschen, um zu sehen, was es auf sich hat? In der Apostelgeschichte findet man das. Ein Zähneknirschen voller Wut. Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 54. Können wir uns anschauen. Vers 53, das ist diese Begebenheit, wo Philippus vor dem Hohen Rat steht und ihnen die ganze Geschichte von Israel aufzeigt und ihnen sagt, immer wieder werden die Propheten getötet. Das Reden Gottes wollt ihr nicht hören. Ihr baut auf das Gesetz und ihr haltet das Gesetz noch nicht mal. Da heißt es, Vers 53, ihr, die ihr das Gesetz und die Anordnungen von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt, und jetzt sticht oder schneidet es ihnen durchs Herz, Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Brennender Zorn, weil sie überführt worden sind. Und er hat auch nur recht. Das Weinen und das Zähneknirschen, er hatte recht, aber ich habe keinen Raum mehr zur Umkehr. Kein Raum zur Buße, kein Raum mehr für Vergebung. Und sie stürmen auf ihn los, als er den Himmel offen sieht und sagt, seht, ich sehe den Sohn Gottes stehen. Sie konnten es nicht sehen, das Herz war zu. Und sie halten sich die Ohren zu und stürmen auf ihn ein. Apostelgeschichte 13 steht, sagt Paulus zu den Juden, ihr achtet euch selbst nicht wert für das ewige Leben. Und deshalb stoßt ihr das Wort Gottes von euch. Das ist eine ganz sehr interessante Begebenheit, Kapitel 13 zum Leser. Wir merken, das ist ein Ort, da will keiner von uns sein. Kein Raum, wo du Entschuldigung sagen kannst und jemand sagt, du, ich habe dir vergeben. Nein. Wie komme ich drauf? Die Schuld vor Augen. Es gibt Stimmen aus dem Jenseits, die... Jetzt hört sich's mystisch an, gell? Nee, keine Sorge, ich bleibe am Wort Gottes. Wir wollen das genauso anschauen. Der Herr Jesus beschreibt eine Begebenheit in Lukas Kapitel 16. Da wollen wir uns ein bisschen mehr drüber, uns das ein bisschen genauer anschauen. Lukas Kapitel 16, die Verse 19 bis 31, wo der Herr Jesus beschreibt, wo er diesen Ort unter anderem beschreibt, was dort und wie es dort auf und zu geht. Ich lese mal vor. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbarer Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er in Qualen litt, sieht er den Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und so alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder. Dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten aufstände. Und so haben wir im Wort Gottes sehr wohl eine Stimme, aus dem Totenreich. Sehr wohl ein Bericht, wo der Herr Jesus selber hier erzählt. Es ist auch kein Gleichnis, in den Gleichnissen werden keine Namen erwähnt, unter anderem. Es ist eine Begebenheit. Und dieser Mann wird heute noch immer in diesem Ort sein. Obwohl der Herr Jesus vor 2000 Jahren das berichtet hat, sage ich jetzt mal. Was lesen wir? Vers 19. Es war ein reicher Mann. Okay? Davor geht es darum, dass die Juden gemeint haben, naja, wenn ich reich bin, bin ich gesegnet vom Herrn. Und dass der Arme hat natürlich kein Gesegneter vom Herrn ist, ist klar. Und so ist es klar. Also werde ich auch in das Reich Gottes eingehen. So mal ganz profan jetzt so gesagt. Und der Jesus tut hier einen Kontrast dazu aufstellen und ihnen zeige, so ist es nicht. Er war reich, er kleidete sich in Purpur und kostbarer Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Alles ging glatt, in Purpur gekleidet. Es ist voll interessant, ihr könnt es mal nachlesen, wie teuer die Farbe Purpur ist und wie teuer sie damals war. Da gibt's die Purpurschnecke. Und da braucht man jede Menge von diesen Tierchen, damit man ein bisschen Farbe kriegt, um ein Gewand so zu färben. Und gleichzeitig wird das krasse Gegenteil gesagt. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre. Der Arme bekommt einen Namen. Das bedeutet, der Herr Jesus kennt ihn. Der Reiche ist der Reiche. Was lesen wir von dem Lazarus? Und er begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Wenn hier heißt, er begehrte, heißt er nicht, und er aß davon. Aber er wollte sie haben. Wahrscheinlich ist es wie in manchem Lokal, halbe Teller wurden hinausgeschüttet. Finger weg. Ist nichts für dich. Ich weiß es nicht. Und wenn die Hunde, die als unrein gelten, kommen und deine Geschwüre lecken, weil du dich keine Kraft mehr hast, dich zu verteidigen oder sie abzuwimmeln, können wir uns in etwa denken, wie schlecht es Lazarus ging. Wenn wir das Bild von Lazarus vor Augen haben, erinnern wir uns ganz schnell auch an, oder mir geht's so, erinnern wir uns ganz schnell auch an die Situation, die in der Hiob steckte. Und als die Freunde Hiobs kamen und ihm gesagt haben, es kann nicht anders sein, du musst ein Sünder vor Gott sein, sonst würde dir das alles gar nicht passieren. Aber sie sahen ja nicht, was im Himmel war. Die haben einen ähnlichen Blick. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Er wurde getragen in den Schoß Abrahams. Lazarus, der Name bedeutet, mein Gott ist Hilfe. Was für ein schöner Name, Lazarus. Und Abraham, der Vater vieler Völker oder der Vater der Gläubigen, der Vater des Glaubens. Und in dessen Schoß haben Engel Lazarus getragen. Was ist das für ein Trost? Zu wissen, dass deine Liebsten, die den Herrn Jesus im Herzen haben, dass sie von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurden, zu Hause. Und dann steht da, es starb aber auch der Reiche ist gestorben. Ja, kann das sein, der kann sich so gute Ärzte leisten? Auch der Reiche ist gestorben. Wie kann das sein? Auch du wirst mal sterben. Auch dein Chef, den du gern hast. Auch deine Arbeitskollegen, die du gern hast. Auch deine Freunde, die du gern hast. Auch sie werden mal sterben. Merkt ihr die Dringlichkeit dieser Botschaft des Evangeliums? Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Mit was wird dieser reiche Mann jetzt konfrontiert? Es ist ja so spannend. Er wird mit Lazarus wieder konfrontiert. Und er wird mit Abraham konfrontiert. Mit dem Vater der Gläubigen. Lazarus ist nicht weg. Das Gewissen des Mannes ist ganz klar da. Und er bekommt diesen Lazarus nicht weg. Er steht vor ihm. Die Schuld steht vor dem Mann. Und wenn einer eine Leiche im Keller noch so tief vergräbt, wenn er vor Gott steht, steht diese Schuld vor ihm. Und er kann sie nicht leugnen. Und er bekommt sie nicht weg. Das finde ich einen sehr spannenden und sehr unangenehmen Gedanken. Die Schuld steht vor Augen, in Anführungsstrichen. Vers 24, und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle. Boah, wenn wir richtig Durst haben, also das kommt schon immer wieder mal vor, du hast eine lange Wanderung oder bei der Arbeit oder sonst wo und hast so richtig Durst und du hast nichts zum Trinken. Das ist das eine. Aber das Spannende ist, warum soll er die Zunge kühlen? Wenn wir in der Bibel nachblättern, was hat es mit der Zunge auf sich, dann finden wir viele Stellen. Eine Stelle dazu ist Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wäre es denn viel gewesen zu sagen, du, die Lebensmittel, die bei uns übrig bleiben, bring sie doch Lazarus, weil der draußen liegt. Das, vielleicht das Gewissen mit seiner Zunge, er hätte sagen können. Seine Zunge hätte aber aus sich zum Herrn bekennen können. Mit dem Herzen wird geglaubt, und mit dem Mund bekennt man. Wieso habe ich es nie getan? Wieso, obwohl ich das Evangelium gehört habe, habe ich nie meine Knie gebeugt und um Vergebung gebeten? Bist du jetzt Christ? Ja, Jesus ist Herr in meinem Leben. Und das wird schlimm sein, weil Gott so einen Weg bereitet hat und der Mensch ihn weggestoßen hat. Ihr aber achtet euch selbst nicht würdig für das ewige Leben, so sagt es Paulus zu den Juden in Apostelgeschichte 13. Und daher stoßt ihr das Wort von euch. Das sind Dinge, die widerfahren uns, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden. Okay. Aber es wird etwas sein, womit derjenige konfrontiert sein wird. Vers 25. Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Der ganze Reichtum, die Anerkennung. Vielleicht war es ein Ehrenmann, der die halbe Stadt ist vielleicht bei der Beerdigung mitgegangen und es wurden große Reden über ihn gehalten und er hat hier etwas Gutes getan und da was Gutes. Wie auch immer, wir wissen es nicht. Alles ist weg. Alles, worauf er baute, ist weg. Und es ist nichts, was er mitnehmen konnte. Und auch die Dinge, auf die wir manchmal so bauen, na, man freut sich über ein tolles Auto oder sonstiges, man muss nur aufpassen, dass es nicht der Mittelpunkt deines Lebens wird, was auch immer das ist, oder eine coole Säge oder was auch immer, ja. Ihr wisst, was ich meine, das kann manchmal uns einnehmen, aber wir müssen bedenken vor dem Herrn. Er will dann sagen, Herr Jesus, ich habe doch so ein tolles Auto gehabt. Ja, ja, aber da wäre jemand gewesen, den ich lieb gehabt habe, aber der hat nie was von dir gehört. Gell? Alles ist weg. Lazarus wird getröstet, weil mein Gott ist Hilfe, weil sein Vertrauen auf seinen Gott gerichtet war, weil sein Vertrauen auf Jesus Christus ausgerichtet war. So kannst auch du sagen, mein Gott ist Hilfe. Okay. Vers 26. Oder weiter gerade? Nee. Das ist ein sehr spannender Vers, genau. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Es gibt keinen Ausweg mehr. Und wisst ihr, was mich hier an dem Text am meisten erschreckt? Wo ich mir denke, boah, das ist diese Aussage, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen. Wieso will ein Mensch in den Ort der Qualen? Und das finde ich sehr erschreckend, muss ich sagen hier. Was heißt das denn? Was sehe ich denn hier? Ich war auf einer Baustelle und habe mir gedacht, Mensch, mit dem Mann, vielleicht kann ich mit ihm über Jesus reden. Ja, das mache ich das nächste Mal. 2 Wochen später komme ich an die Baustelle, der Mann ist gestorben. Es war mir auf dem Herzen gelegen, was zu sagen, aber ich habe mich dagegen entschieden. Oder Leute, das sagst jetzt besser nichts. Das heißt, es geht nicht drum, jeden immer gleich zum Packen, aber manchmal zeigt dir der Herr Jesus jemand Bestimmtes. Und du hast, so wie es mir oft geht, nicht den Mut. Und jetzt lese ich diese Texte. Wieso wollen diese Leute dann über? Weil sie sehen. Also finde ich schon erschreckend. Welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können. Du kannst danach niemandem mehr das Evangelium sagen. Wenn es runtergefallen ist, ist es runtergefallen. Wenn das Glas zerbrochen ist, ist es zerbrochen. Und wenn derjenige an dem Ort der Qual ist, dann ist er da. Ich weiß es nicht ganz unter den Hut zum Bringen, aber mich hat es doch aufgerüttelt. Und es kann niemand rüber zu Abraham und Lazarus. Die Tür ist zu. Wer hat die Tür bei der Arche geschlossen? Gott selber hat die Tür geschlossen. Vielleicht hätte Noah den einen oder anderen noch geholt. Ich weiß es nicht. Aber so ist es. Vers 27. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du in das Haus meines Vaters sendest. Wir merken dieses tiefe Anliegen. Er weiß, ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin hier fest. Aber wenn ich vielleicht noch was tun kann, dann kann ich darum ringen, dass zumindest die, die ich lieb habe, nicht hierher kommen müssen. Sende. Sende jemand, der ihnen das sagt. Lazarus am besten, den kennen sie. Und der hat mich jetzt auch gesehen. Und er weiß, wie es da ist. Sende ihn. Und hier kommt eine sehr wichtige Aussage von Abraham für uns. Entschuldigung, die kommt erst in Vers 29. Da können wir aber gleich hingehen. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Ein ganz klarer Hinweis, sie haben Mose und die Propheten, auf diese aber sollen sie hören. Du hast das Wort Gottes, was du weitergeben kannst. Auf diese aber sollen sie hören. Es geht um einen geistlichen Aspekt. Das Wort Gottes genügt. Vers 30. Er aber sprach, nein. Wow. Abraham sagt es. Er aber sprach, nein. Das Wort Gottes genügt nicht. Wir brauchen ein Zeichen. Wir brauchen ein Wunder. Das Wort Gottes genügt nicht. Wir brauchen für meine Brüder ganz was Besonderes. Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Der reiche Mann weiß jetzt ganz klar, dass Umkehr von dem Weg absolut lebensnotwendig für seine Familie ist. Und er zieht sogar das Register, dass er sagt, wir brauchen jemanden, der aus den Toten aufersteht, nur dann werden sie glauben. Und jetzt kommt eine ganz nüchterne und klare Antwort von Abraham. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten aufersteht. Das Wort Gottes. Und was kommt danach? Habt ihr Vers 32 drin? Nö. Ende des Gesprächs. Hier findet das Ganze einen Schluss. Also wir sehen an dieser Situation die Dringlichkeit. Gott gibt uns einen Einblick in die Dinge, die geschehen 5 Minuten nach dem Tod. Und so hat, als wir Anfang des Jahres in Salzburg waren, hat der Christoph Hochmuth ein Zitat gebracht, das fand ich sehr bewegend. Da heißt es, das Evangelium ist keine Option, Es ist die ernsthafte Aufforderung zur Umkehr. Die ernsthafte Aufforderung, Buße zu tun. Ah ja, Gottfried hat das letzte Woche in der Predigt erwähnt. Ah ja, Christ zu sein, das ist schon toll irgendwie. Oder, ah ja, die sind so nett. Aber es ist doch mal ganz intellektuell interessant, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Aber vielleicht finde ich auch ein anderes Buch, das irgendwie interessant ist. Kennst du solche Aussagen? Da wird das Evangelium als Option verwendet. Also, ja, heute nehme ich mal das. Und das nächste Mal, Mensch, jetzt passt das gut. Nein, es ist absolut keine Option, weil es geht um die Ewigkeit. Denk an die Ewigkeit. Johannes 8, Vers 12. Können wir aufschlagen. Nun redet Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Gott gibt einen Ausweg. Und er hat alles bereitet, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat einen Ausweg bereitet und Gott gibt einen Lichtblick. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Jesus ist der Weg zum Leben. In dem Gespräch, was hier im Johannes 8 stattfindet, redet der Herr Jesus mit den Juden und in Vers 21, wenn ihr weiterlest, da heißt es, nun sprach Jesus wiederum zu ihnen, ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in euren Sünden sterben. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, dass er in seiner Sünde stirbt und so vor Gott treten muss. Im Hebräerbrief heißt es, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott ist sehr zu fürchten. Wenn ihr die Begebenheit liest, als das Volk am Berg Horeb stand und Gott niederkam in Feuer und Rauchdampf, und wie wir da von Mose lesen, und ich war voller Furcht und Zittern und Angst, wohlgemerkt Mose. Wie schlimm ist es dann, wenn ein Mensch den lebendigen Gott abweist, wenn er den Sohn Gottes abweist? Es gibt keinen Raum zur Umkehr mehr. Jesus ist der Weg. Vers 24. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Die Dringlichkeit des Evangeliums. Jesus ist der Weg zum Leben für jeden, der da glaubt. Römer 5, Vers 9 beschreibt, dass Jesus Christus uns rettet vor dem kommenden Zorn Gottes. Es wird ganz klar hervorgehoben, dass ein Zorn Gottes da ist und dass wir diese Rettung brauchen und dass Jesus uns vor diesem kommenden Zorn rettet. Es tut mir leid, dass ich hätte so gerne viel Ermutigendes für euch. Ich wollte eigentlich über Erbarmen und Barmherzigkeit reden nächste Woche, aber mir hat die Zeit gefehlt. Und doch ist es so dringlich, weil diese Freude, die ein Mensch im Herzen hat, wenn er merkt, dass seine Schuld vergeben ist, und wenn er weiß, ich kann heimgehen, Das ist so überaus wichtig, dass wir das vor Augen haben. Römer Kapitel 10, die Verse 12 bis 17, und dann seid ihr auch gleich so, dürft ihr wieder Luft holen. Römerbrief, Kapitel 10, die Verse 12 bis 17. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Naja, wie soll jemand an Jesus glauben, wenn ihm keiner von ihm erzählt? Und hier sind wir gefordert, hier sind wir alle gefordert. Es geht nicht um große Evangelisation jetzt oder so, sondern es geht darum, um deine persönlichen Kontakte. Es geht darum, um das, wo jeder von uns irgendwo jemand kennt oder jemand hat. Und glaub mir, ich kenne diese Angst sehr wohl. Ja, wie stehe ich jetzt da? Paulus sagt mehrfach, ich aber schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil für jeden, der da glaubt. Und ich kenne diese Überwindungen und hoffentlich fragt er mich nichts. Selbst wenn man auf der Straße gestanden ist, nachher denke ich mir, ja okay, der kann kommen, na, der schaut aber schon so, der soll besser weitergehen. Okay? Und wenn er dann kommt, dann denke ich, oh, hoffentlich hört er bald auf und jetzt wird's eng. Dieses Knie schlottern, ach, wie kenne ich das? Und da stehe ich vor einem Arbeitskollegen, jetzt habe ich mit Religion angefangen. Ja, das kennen wir, aber der Herr weiß das auch. Er sagt, wir sollen nicht mutlos sein, weil er bei uns ist. Und doch ist es für den Zuhörer segensreich. Jeder von uns ist aufgefordert. Wir müssen bereit sein. Oder uns wieder bereit machen. Wenn er dich ruft, dann sprich, hier bin ich, Herr, dein Knecht hört. So wurde zu Samuel geredet. Sei wieder von neuem bereit. Verbring viel Zeit mit deinem Herrn. Such dir eine stille Kammer, irgendwas, wo du sagst, Herr Jesus, halbe Stunde mit dir. Such diese Zeit, weil du hast von dir aus selber nicht diese Kraft, die du brauchst. Und auch nicht die Liebe, die du brauchst für die Leute. Nimm dir vor, für eine bestimmte Person zum Beten. Manchmal hast du so Situationen, du hast einen Arbeitskollegen, naja, jetzt bin ich mit dem auf der Baustelle für 10 Tage. Nimm dir Zeit für ihn zum Beten. Du hörst vielleicht im Gespräch etwas, er hat da und da ein Problem und dies und jenes, darüber freut er sich, wie auch immer. Nimm dir Zeit, bet für ihn. Es verändert deinen Blick für ihn. Bet dafür, dass Gott dir eine gelegene Zeit gibt. Oder eine gelegene Situation zum Zeugnis. Manchmal brauchst du schon Mut für dieses Gespräch, für dieses Gebet, weil du staunst, wie Gott manche Dinge bereitet. Einmal bin ich auf der Baustelle gekommen, da denke ich, Herr, schenk doch, dass ich jetzt mit der Bauherrschaft über den Glauben reden kann. Kurz drauf sagen sie, Uli, komm rein, gib da Brotzeit. super. Brotzeit ist immer gut. Gehst mit rein und da liegt ein Buch rum, wo es über das Evangelium geht und so. Und manchmal gibt er dir eine Gelegenheit und ja, wo hast du denn das Buch her? Ja, so und so. Und prompt bist du in einem Gespräch. Und so gibt's vielerlei Gelegenheiten. Aber sei bereit, bet dafür. Lass deine Geschwister daran teilhaben. Lass sie auch daran teilhaben, wenn, da ist jemand, mit dem würde ich gerne reden, aber jetzt mal, wenn ich drauf komme, habe ich wieder Angst, weil ihnen geht's auch nicht anders. Oder es ermutigt auch, weißt, wenn du hörst, Mensch, der Herr hat mir eine Tür aufgemacht, ich konnte hier reden mit jemand. Das ermutigt auch andere wieder. Oh ja, genau das könnt ihr auch probieren. Oh, das ist ein gutes Argument. So könnt ihr vielleicht auch bei dem oder jenen hier dem oder jenem eine Hilfe sein. Schau nach guter Literatur, wenn du merkst, Mensch, ja, da kann man reden. Schau, was ist gute Literatur? Gute Literatur ist da, wo das Wort Gottes im Mittelpunkt steht. Weil, erinnern wir uns an Abraham, er sagt, sie haben Mose und die Propheten. Lern Bibelverse auswendig. Ganz praktisch. Es ist gut, wenn du dann weißt, ja, stimmt, das ist interessant. In der Bibel steht so. Lern Bibelverse auswendig. Und ein Punkt, wandelwürdig des Evangeliums. Es ist schwer, über Demut zu reden, sich zu beugen, wenn ich gleichzeitig über einen Chef schimpfe. Oder? Und die anderen sehen sehr wohl, was dir wichtig ist in deinem Leben. Wenn es wichtig ist, dass ich möglichst viel Geld habe, dann wird er irgendwann sagen, ja, da steht doch was in der Bibel, dass du nicht Gott und dem Mammon dienen kannst, verstehe jetzt nicht. Wenn es wichtig ist, über manche Witze nicht zum Lachen oder manche Witze nicht zu reißen. Du bist sehr schnell auf dem Präsentierteller, wenn du dich outest und von Jesus erzählst. Die Leute wissen manchmal besser, wie sich ein Christ zu verhalten hat, als du es selber weißt. Und du kriegst alles schön aufgeschmiert. Gell? Ich spreche aus Erfahrung, ihr merkt es, gell? Sei kein Besserwisser. Ja, das ist so und so. Einmal hat es einen Arbeitskollegen so aufgeregt und hat er zu mir gesagt, du bist so ein Gescheidi. Preis den Herrn, er hat recht gehabt. Weil du hast mal gemeint, du bist in allem der Gescheide, oder? Das ist abstoßend. Und ich bin heute noch dankbar, der hat das gesagt, du bist so ein Gescheidi. Es ging nur nicht mal über den Glauben oder sonst was, sondern ich habe halt gemeint, ich weiß alles besser. Sei kein Besserwisser. Ja. Und sei nicht mutlos. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 20, ich bin alle Tage bei euch. Er kennt unsere Schwachheiten. Sei nicht mutlos. Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Der Herr Jesus hat euch und mich und uns ausgesandt. 2. Korinther 5, Vers 20 heißt es, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.